Ja, lustig, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil ich sehr lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass es ein neuer Markt ist. Also wir haben es, glaube ich, auch lange nicht gut aufgestellt, weil wir dachten, das ist ein Hype.
Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und heute nehme ich euch wieder mit auf eine interessante Gründergeschichte. Ich unterhalte mich heute mit Yara Jentsch-Dipp. Sie hat das Unternehmen Shushu gegründet und auch wenn ihr den Namen vielleicht noch nicht kennt, ihr Produkt habt ihr auf jeden Fall schon gesehen. Sie hat 2016 die Handykette erfunden. Er aus Eigenbedarf heraus hat dann ein bisschen rumgebastelt und experimentiert und damit ein erfolgreiches Unternehmen mit über 15 Mitarbeiterinnen in Berlin gegründet. Wie das alles vonstatten ging, wie sie auf die Idee gekommen ist und was das alles mit dem portugiesischen Kosewort Shushu zu tun hat, das erfahrt ihr heute im Podcast. Viel Spaß!
Ich bin Yara, ich bin die Gründerin von Shushu. Für alle, die Shushu nicht kennen, das ist eigentlich das berühmte Handykettenlabel, womit ich damals angefangen habe. Wenn ich damals sage, dann meine ich 2016 und damals war ich auch kein Handykettenhersteller, sondern habe eigentlich meinem Hobby Raum gelassen. Das war damals Makramee, das ist so eine Knüpftechnik aus Seilen und ich war schwanger von meinem ersten Kind, es war Winter in Berlin. Ich hatte Zeit und dachte, irgendwas will ich mit den Händen machen und wollte einfach kreativ sein und habe danach was gesucht, was ich zu Hause machen kann und was mir Spaß macht. Genau.
Und dann hast du einfach so geknüpft, aber noch nicht direkt die Idee wahrscheinlich gehabt, daraus eine Handykette zu machen, oder? Was knüpft man denn da normalerweise so?
Genau, also ich knüpfe, ich habe oder mache es immer noch wieder, weil ich jetzt wieder Zeit habe, Pflanzenampeln zum Beispiel. Damals war es eine Krippe tatsächlich oder so Wandteppiche. Das sind so Wörter, die man auf Deutsch sagt. Auf Englisch klingt das natürlich alles super fancy und war total auch in Mode. Ist es immer noch so Plant Hangers, sagt man ja. Gibt's ja jetzt in jedem großen Kaufhaus in Massen. Und damals war es aber noch am Kommen und ich habe das da so ein bisschen gefunden und habe mich damit auch total identifizieren können, weil ich sehr großes Interesse für Einrichtungen habe. Und da wahrscheinlich auch besonders, weil ich schwanger war und man sagt ja, Frauen, die schwanger sind, haben ja einen großen Nestbautrieb. Mhm. Ich glaube, das war's.
Und dann hast du deine Wohnung verschönert mit allerlei Geknüpftem.
Genau, ich habe mein Nest gebaut.
Und wie kommst du jetzt vom Nestbau, von einer Beschäftigung für deine Hände hin zu einer Marke, die jetzt inzwischen wahrscheinlich jeder kennt, weil diese Handyketten, das ist ja ein wahnsinniger Trend geworden. Also wenn man jetzt, wie du schon gesagt hast, zurückdenkt an damals 2016, da hat man das ja wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Und in den letzten Jahren sieht man ja fast nur noch Menschen, die diese Handyketten haben. Also sprich diese Schnüre, die das Handy wie so eine Kette halt um den Hals tragen, oder?
Ja, es ist lustig, dass du das sagst, weil damals wusste ich nicht mal, wie ich das nennen soll. Und bis heute wird es ja auch rot unterstrichen bei Google. Also es ist noch nicht wirklich im Vokabular der Deutschen offiziell, wie soll ich sagen, eingedrungen. Aber doch
hallo,
trotzdem
hallo, im Alltag. Hallo, wenn ihr zuhört, bitte Handyketten aufnehmen.
Ja, nicht mal rot unterstreichen bitte, ja? Genau. Weil wenn man auf der Straße ist, sieht man es ja doch schon ganz viel. Es ist ja inzwischen wirklich auch ein Markt. Es ist ja ein Accessoire, was jetzt seinen Platz erkämpft hat. Der Kuchen ist riesig. Es gibt unfassbar viele Konkurrenten. Damals war es nicht so. Es war wirklich tatsächlich so, dass ich für ein bisschen auch bescheuert oder, also es wurde belächelt, sage ich jetzt mal. Es war lustig, es gab Kreationen. Reaktion. Die waren nicht immer positiv, es war auch mal, wie gesagt, so belächelnd, aber immerhin war da was da und ich habe gemerkt, also es war nicht unbedingt eine Idee, wo ich dachte, so ich gründe jetzt, ich setze mich jetzt hin und versuche irgendwas zu finden, was allen gefällt und was vielleicht irgendwie ein Bedürfnis auslöst, sondern ich habe einfach selber mein Handy überall vergessen und habe selber gemerkt, dass ich davon angenommen bin, dass ich immer wieder daran denke, wo mein Handy ist. Und dieser Gedanke hat zu viel Raum in meinem damaligen Leben gehabt. Es hat mich auf eine Art und Weise genervt, weil ich so verliebt war in mein Kind und auch meine Hände dafür frei halten wollte, es zu halten und rauszugehen. Allmählich wurde es Frühling und ich wollte eigentlich nicht an mein Handy denken. Also es ist für mich eher ein Alltagsdiener als ein Objekt des Prestiges oder sonst was. Und damals habe ich trotzdem gemerkt, dass ich es total brauche für Einkaufslisten, für alles Mögliche. Und bin eines Tages nach Hause gekommen und es ist so gewesen, dass ich mein Schlüsselband in der Hand hielt und dachte, ach lustig, mein Schlüssel habe ich immer dabei auch und ich vergesse es nie und ich weiß auch immer, wo es ist, weil dieses Band ist irgendwie prominent. Ich sehe das in meiner Tasche und ich kann es mir umhängen. Also ich muss mir auch keinen Kopf drum machen, wenn ich mal ohne Tasche rausgehe. Und ich dachte so, vom Prinzip her ist es das, was ich brauche für mein Handy. Mhm. Ich brauche ein Schlüsselband um mein Handy. Und damals hatte ich schon diese berühmte durchsichtige Plastikhülle drum. Bin dann reingekommen in mein Zuhause, habe dann zwei Nadeln erhitzt an einer Kerze. Hab da Löcher reingemacht. Ich habe so einen Bastelkasten. Ich bin, keine Ahnung. Ich bin Waldorfschüler, vielleicht daran.
Aber don't try this at home, Kids. Keine Nadel erhitzen und irgendwo durchstecken, bitte.
Nein, auf jeden Fall nicht. Genau. Und hab dann da zwei Ringe durch und hab dann erstmal einen Prototyp gemacht, was damals für mich gar nicht als solches erkannt wurde, sondern für mich war es eine Lösung. Es war kein Prototyp. Und dann kommt es wieder mein Hobby ins Spiel. Ich hatte überall Seile, weil ich so viele Sachen geknüpft habe und habe mir dann so ein Stück Seil genommen, 1,5 Meter, so ein bisschen abgemessen an mir selbst und dachte so, super, das schwinge ich jetzt da drum, mache einen Knoten und das war's. Also es war wirklich ein Knoten, total rough, mit einem Baumwollseil.
Aber das heißt, du bist wirklich aus der Problemlösung heraus. Du hast da jetzt noch gar nicht irgendwie an Produktentwicklung oder Prototyp oder so überhaupt nicht gedacht. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du dann schwanger wurdest? Also
Ich habe Filmwissenschaften und Schauspiel studiert und habe bei Produktionsfirmen gearbeitet und auch vor der Kamera in meinen 20er Jahren. Und also eigentlich hatte ich damals auch schon mein Problem, dass ich mein Handy überliegen lasse am Set. Aber ich hatte nicht diesen Konflikt, dass ich daraus aktiv werde und eine Lösung suche, sondern es war einfach ein Problem und es war so. Ich habe das nicht weiter hinterfragt. Ich glaube, erst als mein Kind geboren wurde, habe ich gemerkt, es gibt auf jeden Fall Wichtigeres im Leben. Also natürlich sowieso, aber so mit einem Kind sind doch Relationen alle verschoben und ich hatte einfach, dann war ich pragmatisch genug, um mir da eine Lösung zu suchen und selbst aktiv zu werden. Mhm. Und das ist sozusagen der Prolog, das ist so die Einleitung zu der Geschichte, weil was dann eigentlich passiert ist, finde ich so das erste wirkliche Relevante. Und zwar bin ich damit auf die Straße gegangen ohne Hintergedanken und habe gemerkt, dass da, wie gesagt, diese Reaktionen waren und die waren total durchmischt, aber sie waren da und sie waren vor allem von total unterschiedlichen Leuten. Also, und das hat mich getriggert. Da habe ich angefangen zu denken, so lustig.
Also das heißt, du hast richtig gemerkt, die Leute reagieren darauf, dass jetzt jemand mit einem Handy mit einer Kette um den Hals oder um den Körper trägt. Das war irgendwie, hat Reaktionen, hat Emotionen hervorgerufen, positiv wie negativ. Aber haben dich Leute auch dann direkt angesprochen, so, oh cool, das ist ja eine super Idee, warum ist da noch keiner vorher drauf gekommen?
Ja, genau. Also nochmal kurz zurück. Ich habe Schauspiel studiert und da gab es einen Leitsatz von unserem Dozenten, die meinten immer, das Publikum hat Recht. Und das ist mir wieder in den Kopf geschossen, als ich dann gesehen habe, dass das Publikum, also sage ich jetzt mal, die Passanten einfach, Leute auf der Straße, im Café oder auf dem Spielplatz, halt mein damaliges Surrounding, eine Reaktion hatte. Und ja, es waren positive, es war so, ah lustig, was ist das und so, wo kann ich das kaufen? und ich war so, du kannst das nicht, also du kannst nicht kaufen, ich weiß nicht mal, wie ich es nennen soll. Und ich kann dir aber eine basteln, zum Beispiel. Also mein Freund hat ein Restaurant und da habe ich, es war Sommer schon und da saß ich oft mit dem Kind und dieser Handykette und habe dann erstmal alle, die dort arbeiten, ausgestattet. Zum Beispiel, weil Gastronomie, keep your hands free, muss natürlich irgendwie trotzdem available sein, meinetwegen, für die Reservierungsanrufe und so weiter. Und so hat sich das so entwickelt. Es war eine ganz eigene Dynamik, die am Anfang von mir geschürt wurde und plötzlich wie ein Lauffeuer vorgeschossen ist. Also ich habe,
Ja, aber das heißt, du hast am Anfang einfach für Leute, die dich angesprochen haben, Freunde, Bekannte, dann auch eben halt so Ketten gebastelt, gehäkelt. Ja. Wie heißt die Technik selbst von diesen Ketten?
Die Seile habe ich nie selber gemacht, ne? Also okay. Das ist auch ein Missverständnis, was ich irgendwann gemerkt habe, dass sich in die Medien so ein bisschen, das gab ein paar Missverständnisse. Die Seile habe ich immer zu Hause gehabt. Das Makramee ist geflochten, aber die Seile waren schon da. Genau, ja.
Okay, ich dachte, du hast dir solche Seile dann eben auch selber gemacht. Verstehe.
Nee, habe ich nicht.
Ja. Aber das heißt, du hast sie dann gebastelt für Freunde und Bekannte und einfach so gesagt, so ja, hier, ich glaube, ich habe gelesen, du hast dann auch Tauschgeschäfte am Anfang angenommen, gell?
Genau, weil es meine Freunde waren und die waren alle so, ja, kann ich eine kaufen und ich wachse da so rein, ich bin's inzwischen eine Geschäftsfrau, aber am Anfang war es mir ungeheuer, dass ich Geld von meinen Freunden nehme und dann war ich so, lass uns doch lieber ein Tauschgeschäft machen. Du bist Physiotherapeutin, ich bastel dir eine und du machst mir, keine Ahnung, eine Massage oder so. Oder, ne, also, oder dann hat's auch angefangen mit den Festivals, weil es dann Sommer 2017 war und viele Freunde von mir dann auf Festivals waren und die waren so, wow, das ist eigentlich voll gut, weil Festivals, gerade dann will man ja nicht auf sein Handy irgendwie, da will man das nicht halten, aber man braucht es doch dabei zu haben, weil man ja Fotos macht oder so. Und das ist auch so eine zweite Nische gewesen, also es hat angefangen mit Spielplatz, würde ich sagen, Spielplatz und Mamas waren so mein erstes Klientel, aber ganz schnell ist es auch über in die Festival- und in die Sommernische rein.
Und ab welchem Moment hast du dann so gemerkt, da ist eine Geschäftsidee dahinter, da ist die Nachfrage ist dann doch größer, als dass das nur so ein paar Bekannte sind? Also wo war so dieser Schlüsselmoment, wo du dachtest, ich muss da irgendwie den nächsten Schritt gehen?
Als ich plötzlich angefangen habe, also ich habe das Produkt dann in meinen Shop, ich hatte damals einen E-Shop, und hatte da ganz andere Sachen, alles individuelle Unikate eigentlich. Also wenn es einmal verkauft wurde, dann war es sold out. Und bei der Handykette habe ich dann erstmal, ich habe es dann eingeführt als Produkt und habe es einfach, also nicht on demand, sondern einfach so, ist immer da. Weil ich dachte so, ich kann es einfach basteln und am nächsten Tag gehe ich zur Post.
Aber du hattest schon einen Shop, du hattest schon einen kleinen Shop für solche handwerklichen Produkte.
Genau, ich hatte schon einen Shop. Als ich die Handykette reingemacht habe, hat sie innerhalb von 2 Monaten alles verdrängt. Also es war nur noch Handykette und plötzlich aus Hamburg, aus München, aus Düsseldorf, aus Köln und ich war in Berlin und habe angefangen zu denken, wie kommt das jetzt zustande? Das sind keine Bekannten mehr. Ich habe am Anfang auch wirklich bei jeder Order irgendwie so einen kleinen Herzsprung gehabt, weil ich immer so einen Sound hatte an meinem Handy und war so, ah cool, und dann habe ich mir die angeguckt und dann war es plötzlich so, jemand aus Hamburg. Komisch. Wie kommt das jetzt? So, und da habe ich gemerkt, nicht, dass ich dann gemerkt hätte, dass es da ein Geschäft ist, aber da habe ich gemerkt, dass es eine Dynamik ist gerade, die die Anfahrt, Anlauf nimmt. Und dann habe ich angefangen, vorzuproduzieren. Und zwar, also es gab einen Moment, mein Freund ist ziemlich schnell mit eingestiegen, weil ich, nachdem das Kind eingeschlafen ist, zu Hause saß und gebastelt habe, also wirklich am Küchentisch. Es gab 16 Schritte, also Löcher reinmachen in die Cases, dann Biegeringe reinfriemeln irgendwie, dann Seile zuschneiden, Seile anspitzen sozusagen mit so einem Feuer. Also es gab wirklich wahnsinnig viele Schritte, es war wirklich Handarbeit.
Aber alles noch handgebaut.
Ja, alles Handarbeit, kann bis heute nicht maschinell gemacht werden. Genau, und dann hat er gesagt, so komm, ich helfe dir. Und wir haben angefangen, mehr Cases zu bestellen. Damals war das iPhone 6 total, total beliebt. Und waren immer out of stock und haben dann angefangen, mehr zu bestellen. Und ich war irgendwann so, okay, vielleicht brauche ich eine kleine Werkstatt. Und habe dann bei Kleinanzeigen nach bastelaffinen Studentinnen und Studenten gesucht. Und wurde dann auch fündig, habe dann alle versorgt mit Materialien, Seilen und Werkzeugen und Cases natürlich. Und bin dann, also Richard ist dann, ich war dann wieder schwanger. Genau, ich war vom zweiten Kind dann schwanger und Richard ist dann immer abends zu denen gegangen, hat alles eingesammelt. Wir waren dann zu Hause im Wohnzimmer, haben nach Modell sortiert und dann haben wir es in unser damaliges Fulfillment Center gebracht, was eine Behindertenwerkstatt hier in Berlin war. Und dann wurde es alles es klingt so einfach im Nachhinein, aber ich muss schon sagen, wir sind ziemlich lange hinterhergerannt. Wir waren ganz schön unter Wasser. Also,
aber es war immer noch so, dass du jetzt nicht gesagt hast, okay, das ist jetzt irgendwie, ich bin ein Startup-Unternehmen oder so, sondern du hattest immer noch so klingt zumindest jetzt für mich immer noch so das Gefühl so, naja, das ist jetzt halt was so, was man so ein bisschen nebenher macht, oder war das jetzt schon richtig so mehrere Stunden am Tag?
Das war komplett eingenommen. Also jede freie Minute war Homeoffice angesagt. Es war schon nicht mehr so, dass es so ein Hobby war oder dass es so was war, wo ich dachte, da stellen wir uns jetzt besser auf. Ja, das habe ich total gedacht, aber dafür war keine Zeit. Also wir hatten keine Kapazitäten, uns besser aufzustellen. Wir mussten uns natürlich personell erweitern, aber gleichzeitig auch den Bedarf decken. Und ich kann mich ganz genau erinnern, als Mai 2018 war, es waren so, dass wir, Richard ist eher so der Zahlenmensch und der Analytiker, und der meinte so, oh, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist der Sommer ganz schön krass. Ja, da können wir uns drauf vorbereiten. Und ich war hochschwanger vom zweiten Kind. Wir waren gar nicht aufgestellt. Wir waren wirklich nicht wirklich darauf vorbereitet. Und also, naja, was heißt, wir haben schon angefangen, uns besser aufzustellen, aber es war trotzdem eine Nummer zu groß damals.
Aber es ist halt immer schwierig, an der Firma zu arbeiten, wenn man halt immer noch so ständig hinterher rennt, weißt du, oder?
Genau, total. Und das ist das Ding. Also wir haben in der Firma gearbeitet und es war der Moment, wo wir an der Firma hätten arbeiten müssen. Aber damit die Firma nicht untergeht, mussten wir in der Firma arbeiten, weil wir nicht personell aufgestellt waren. Und das heißt, wir sind erstmal gerannt. Wir sind so gerannt, es war wirklich, gleichzeitig muss ich sagen, hatten wir so wir hatten so einen Moment, wo wir dachten, so, das ist jetzt unsere Chance, das ist so, das ist der Zug, den wir jetzt, auf den wir raufspringen müssen. Weil wir können jetzt nicht auch Pause machen und schön Elternzeit und ein Jahr und chillen und dann wieder anfangen, sondern irgendwie ist es eine einmalige Chance, die wir da haben, und das wollen wir mitnehmen. Also ich weiß, dass man nicht auf jeder Hochzeit tanzen kann, aber in dem Jahr haben wir versucht, wirklich auf jeder Hochzeit zu tanzen. Also ich weiß nicht, ob es, also ja, es war, wir hätten gar nicht besser vorbereitet sein können eigentlich, weil es nicht vorhersehbar war.
Nee, ihr wurdet ja auch überrannt von dieser plötzlichen Nachfrage. Das war ja auch nicht absehbar in dem Moment, wo du die Idee hattest, da eine Kette dran zu machen. Aber hattest du denn auch so das Gefühl, wir müssen das jetzt irgendwie auch quasi da hinterherrennen, weil das ist vielleicht auch nur ein Trend oder ein Modeprodukt und kann dann auch wieder schnell weg sein? Oder hattest du das Gefühl, das ist irgendwie was Längerfristiges schon?
Ja, lustig. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil ich sehr lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass es ein neuer Markt ist. Also wir haben uns, glaube ich, auch lange nicht gut aufgestellt, weil wir dachten, das ist ein Hype oder das ist ein Sommer. Ja. Und es hat vielleicht, ja, was heißt zu lange? Also es hat einen Moment gebraucht, wo wir gesagt haben, okay, jetzt kommen Konkurrenten, es wird nicht weniger, es ist ein Markt, es ist ein Accessoire, was inzwischen auch von großen Ketten nachgemacht wird und ins Repertoire auch einem dazugehört. Und ich glaube, solange Menschen einfach an Handys gebunden sind und solange sie diese Geräte immer weiter in ihren Alltag integrieren, ich glaube, solange wird die Handykette bestehen.
Hattet ihr denn zwischendurch irgendwie mal überlegt, ob man sich das irgendwie schützen lassen kann, oder ist es dafür einfach zu, naja, zu simpel, weil es halt einfach nur eine Hülle ist mit einer Kette? Oder hattet ihr da auch Überlegungen, ob man sowas patentieren lassen könnte oder so?
Ja, klar. Ja, voll. Es ist zu simpel, wie du meintest. Also ich war ja im Endeffekt im Bastelladen und habe mir Zutaten geholt, sage ich jetzt mal, von Dingen, die es einfach frei auf dem Markt gibt, und habe daraus was komponiert. Also die erste Handykette zum Beispiel. Und das ist auch vom Prinzip her, wurde mir gesagt, das ist, momentan ist es das Handy, was jetzt irgendwie so der Gamechanger ist. Aber vor 100 Jahren war es meinetwegen was anderes, und in 100 Jahren wird es wieder was anderes sein. Und vor Millionen Jahren war es irgendwie, weiß ich nicht. Aber sich das Prinzip, sich was umzuhängen um den Hals, das kann man nicht patentieren, egal wie es aussieht oder was es ist.
Ja. Naja, ich denke da an diese Brillen, wo die Omas früher dann immer diese Ketten hatten an den Brillen, damit die Brille nicht verlegt wird. Die Idee ist ja quasi nicht neu. Du hast ja nur jetzt ein neues Produkt quasi an die Kette gehängt. Genau.
Genau, ja.
Oder Taschenuhren oder so. Ja,
ja, voll.
Wann wurdest du denn quasi dann so richtig zur Gründerin? Also wann habt ihr dann gesagt, okay, das ist jetzt doch zu viel für den bestehenden Shop, den ich habe. Wir müssen dann irgendwie eine eigene Firma draus machen. Oder war das ein fließender Übergang?
Ich würde sagen, das war auf jeden Fall fließend. Und es war auch was, wo ich reingewachsen bin und immer noch reinwachse. Das ist, weil Shushu nimmt immer wieder eine neue Form an. Es ist so, dass die Firma, das war der erste Ist-Zustand und aus dem heraus sind wir gewachsen und haben Leute gesucht und haben uns professionalisiert, haben unser Fulfillment und unser Backend besser aufgestellt. Wir können auch in so vielen Richtungen wachsen. Wir können horizontal wie vertikal wachsen. Also wir können, es gibt Länder, da gibt es das Produkt noch nicht. Also ich war im Dezember in New York bei einem Event und da wurde ich wieder so angeguckt. Und diese Blicke kannte ich von Berlin von 2016 und es ist lustig, dass in New York war eigentlich, weil es eigentlich meistens andersrum, was die Trends betrifft. Aber da dachte ich auch so, und da sind wir jetzt auch. Also da sind wir jetzt, haben wir ein Fulfillment Center und versuchen uns da den Markt zu entern, eigentlich den erobern, zu eröffnen, ja. Genau, und dann gibt's natürlich auch die andere Achse, was Produkte betrifft, also weil wir irgendwann gesagt haben, super, Shushu, Handykette, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Wert auf den Namen legen und den aufladen und ein Brand draus machen und für was stehen und Werte haben, weil dann können wir auch andere Produkte verkaufen und nicht einfach ein Handykettenhersteller sein. Von denen es zig Millionen auf dem deutschen Markt zumindest gibt. Und da sehe ich noch ganz viel für Shushu kommen.
Aber das ist ja dann genau das, was du vorhin gesagt hast. Also dann zu überlegen, jetzt machen wir eine Brand draus. Das ist ja dann wirklich das, dass ihr dann die Zeit gefunden habt, auch wirklich eine Marke zu entwickeln, an der Firma zu arbeiten und zu überlegen, wo geht's denn weiter? Was sind unsere Werte und unsere Ideale? Magst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie ihr das entwickelt habt?
Ja, großer Prozess, langer Prozess und ein Prozess, wo auch viele Menschen noch mit drin sind. Ich würde sagen, so Shushu hat sich vor einem, oder was, es war April letztes Jahr, haben wir uns ein Office geholt und haben angefangen, Strukturen zu etablieren und darüber nachzudenken, wirklich, wofür stehen wir, was wollen wir? Wollen, also zum Beispiel natürlich, durch Corona ist es jetzt wieder so, dass wir viele Homeoffice machen, aber damals war es dann plötzlich Thema, dass wir sagen, so, wir trennen, weil für privat muss auch Raum da sein und der ist vielleicht geografisch schon erstmal schärfer zu definieren. Ne? Mit zwei kleinen Kindern war es doof, zu Hause zu arbeiten, für mich zumindest, weil ich wurde weder dem einen noch dem anderen gerecht.
Ja.
Und dann haben wir uns da, also ich habe das Gefühl, Shushu ist schon sehr erwachsen geworden, so über das letzte Jahr und wir haben da Zeit gehabt und merken das immer mehr, dass da wir dann ein tolles Team haben, wo wir immer weiter uns, wie soll ich sagen, an der Firma arbeiten und viel weiter denken, als der Ist-Zustand ist. Also,
Wie ist so mit Thema Nachhaltigkeit? Also produziert ihr weiterhin in Deutschland, so wie du es am Anfang beschrieben hast, mit Werkstudentinnen und so? Oder wie sieht es momentan aus?
Das geht leider nicht mehr, weil wir auch inzwischen eine Modularserie haben, die komplett von uns entwickelt wurde und auch komplett aus einem Guss besteht. Und da mussten wir einfach nach China gehen. Das ist die Szene für Handyhüllen. Also es gibt eigentlich keine Handyhülle, die nicht in China produziert wird. Mhm. Und da haben wir unser erster Lieferant, der sich total gewundert hat, warum wir so viele durchsichtige Hüllen bestellt, ist bis heute eigentlich unser Haupt- und unser einziger Lieferant, weil der ist mitgewachsen mit uns. Also der hat am Anfang sich gefragt, was ist denn da los in Deutschland? Und irgendwann gab's von unserer Seite die Bitte, ob vielleicht die Löcher an den durchsichtigen Hüllen schon da sein könnten, ob man es in die Form vielleicht integrieren könnte, was für uns totaler Gamechanger war.
Die crazy Germans wollen kaputte Hüllen.
Ja, genau. Und für ihn war es so, okay, why? Und dann haben wir ihm so erste Bilder geschickt von unseren Produkten und so. Und der kannte das nicht. Also es gab es auch noch nicht dort. Das finde ich schön, dass da so Beziehungen auch mit, dass man da so mitwächst, mit gemeinsam wächst. Was unsere Produkte betrifft, wir sind natürlich ein Produkt aus Silikon. Und ich würde sagen, wir arbeiten an unserer Nachhaltigkeit in dem, dass wir Produkte schaffen wollen, die einen Wert haben, auch über dem hinaus, wie man sie nutzt. Also ich würde sagen, bei der ersten Hülle, bei der Basic-Hülle, ist es nicht unbedingt was sehr, sehr langlebig ist. Und bei den Modularprodukten und den neuen, die jetzt kommen, arbeiten wir an Qualität, dass man sagt, okay, vielleicht hat man sich ein neues Handy gehüllt, aber die Hülle wird jetzt nicht weggeschmissen, sondern die Bänder kann man behalten und mit der neuen Hülle benutzen, die für das Handy passend ist und die alte Hülle, sage ich jetzt mal, hat noch einen Marktwert und kann weiterverkauft werden, verschenkt werden, ja, bei dem Handy bleiben.
Das heißt aber, in Deutschland ist jetzt nur noch quasi die Kreativität und die, naja, halt, also ihr betreibt den Shop, aber das wird dann alles direkt vor Ort dann produziert und dann auch fulfilled, oder kommt das dann alles bei euch nochmal ins Lager?
Ja, es kommt alles noch bei uns ins Lager hier in Berlin, bei Berlin.
Ja. Und wie geht denn die Reise jetzt weiter? Also du hast ja gesagt, Handyhüllen sind die immer noch, habt ihr immer noch hohe Absatzzahlen, oder merkst du, dass das jetzt schon, dass der Trend irgendwie zurückgeht?
Es ist lustig auf jeden Fall die Frage, weil natürlich Corona hat uns auch zu schaffen gemacht. Wir haben auf jeden Fall einen deutlichen Drop gespürt am Anfang, von dem wir uns allmählich erholen. Aber unsere Jahresplanung sah ganz, ganz anders aus, als sie jetzt ist. Ja. Ich glaube, bei jedem eigentlich. Und das ist das Einzige, wo man sagt, gut, da sind wir alle in einem Boot und das geht ja jedem so. Ich meine, das ist jetzt einfach eine Realität, mit der wir umgehen müssen und wo wir auch unsere Herausforderungen haben und da aber auch unseren Weg finden. Und wie es weitergeht, ja, besser werden, was die Produkte betrifft, und geografisch expandieren. Wir haben jetzt inzwischen ein Fulfillment in Kalifornien und wollen da den Markt, wie gesagt, erobern. Und auch intern einfach professioneller werden, die Firma gesund wachsen lassen, nicht krass explosiv, sondern gut und geführt. Und ich denke, das sind erstmal richtig gute Herausforderungen für 21 oder für 20 erstmal.
Wie habt ihr denn vom Mitarbeiterwachstum, also wie schnell ist denn das gewachsen, wenn jetzt von bis jetzt bis heute?
Wir haben inzwischen 15 Mitarbeiter. Und manche sind noch in Kurzarbeit, andere sind schon wieder da. Wir haben auch während Corona weiter gesucht, weil es einfach Profile waren, die wir davor schon gesucht haben und die plötzlich dann da waren und verfügbar waren und wo wir auch ein großes Asset gesehen haben für uns als Firma, uns da aus der Krise auch besser und mit mehr Potenz rauszuführen. Also es waren auf jeden Fall fehlende Puzzles und wir waren da auch sehr dankbar für, dass sich das dann weiter trotz Krise so gefügt hat.
Wie geht man denn damit um? Also ich meine, du hast ja damit so quasi gar nicht mit gerechnet, dass du dann auf einmal ein paar Jahre später, nachdem du da saßt und die Idee hattest, dann auf einmal eine Firma mit 15 Mitarbeiterinnen hast und führst und Entscheidungen triffst und Verantwortung hast. Also konntest du da gut mitgehen? Ich meine, du hast ja noch dazu eben auch zwei Kinder in der Zeit bekommen. Wie hast du das so erlebt?
Ja, ich würde sagen, bei mir ist es so, dass natürlich die Partnerwahl krass entscheidend ist. Richard und ich haben zwei Kinder zusammen und wir arbeiten beide bei Shushu. Und wir sind da sehr symbiotisch, was die ganze Alltagsstruktur und Alltagsgestaltung betrifft. Da spielen wir uns gegenseitig zu. Das ist schon mal sehr, ein großes Geschenk, würde ich sagen. Auch bezüglich Shushu. Also Shushu, sagen wir auch manchmal, ist so wie unser drittes Kind. Braucht auch genauso viel Aufmerksamkeit, ganz andere natürlich, aber es will auch wachsen. Shushu und wir wollen auch, dass es wächst und dass es gesund ist und so.
Ich finde Firmengründungen ist ganz, ganz oft mit Kinderkriegen vergleichbar. Oder eben auch, wenn man mit anderen Menschen eine Firma gründet, ist es halt auch eine Form von Beziehung, wo man Höhen und Tiefen durchlebt. Also deswegen finde ich das so witzig, dass ich gelesen habe, Shushu ist auch ein Kosewort, was du zu deinen Kindern am Anfang gesagt hast, bevor der Name für die Firma kam, oder? Stimmt das?
Genau, ja, voll. Auch so eine ganz intuitive Entscheidung von mir. Ich habe mein Kind Shushu genannt oder Shushu. Auf Portugiesisch bedeutet das so viel wie Liebling, Schätzchen, Darling. Und das sagt man einfach, das schreibt man anders. Das schreibt man mit einfach X-U. Und ich habe nicht so lange überlegt. Damals habe ich halt meine gebastelten Planthangers an Boutiquen hier in Berlin an Freunden verkauft. Und die meinten so, ja, willst du nicht vielleicht so einen Namen haben, damit wir das auch irgendwie besser positionieren können? Und ich so, ja, okay, nennen wir es doch einfach Shushu, weil es mein meistgesprochenes Wort gerade ist. Und es ist auch so eine ganz eigene Dynamik. Inzwischen kann ich meine Kinder gar nicht mehr so nennen, weil es so ein Eigenwort geworden ist.
Klar.
Und bin auch froh, dass ich da nicht wusste, was auf mich zukommt, weil ich sonst wahrscheinlich sehr verkopft gewesen wäre und da mir zu viele Gedanken gemacht hätte, was gut klingt, cool klingt oder aussprechbar ist. Weil um den Namen Shushu gibt es ja auf jeden Fall einen kleinen ein kleines Geheimnis, weil viele fragen sich, wie man das ausspricht. Und das finde ich ganz gut eigentlich, ehrlich gesagt.
Bleibt
das ist
ein kleiner Kopf auf jeden Fall.
Ja, und das ist ein Icebreaker.
Ja, total. Ja. Aber dann bist du sozusagen Gründerin aus Versehen geworden? Oder weil ich manchmal hier im Podcast die Frage stelle, gibt es sowas wie ein Gründer- oder Gründerinnen-Gen in den Leuten, dass man das schon so drin hat? Von deiner Geschichte her bist du jetzt ja quasi so aus der Idee heraus da reingestolpert, aber dann eben auch mit voller Überzeugung das durchgezogen. Wie würdest du das denn beantworten? Ob das in dir schon geschlummert hat und du das quasi nur finden musstest oder ob du das gemacht hast, weil es dir so zugeflogen ist erstmal?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, ehrlich gesagt. Ich war schon immer selbstständig. Und will es auch immer bleiben, also selbstständig im Sinne von frei gestalten, frei entscheiden können und auch mal Nein sagen können. Und das ist auf jeden Fall was ich beobachte, was man entweder will oder nicht will. Oder weiß ich nicht, ob es ein Gen ist, würde ich nicht so nennen. Ich würde es.
Eine Veranlagung, oder?
Ja, oder eine Lebensentscheidung auch. So will ich immer auf meinen eigenen Beinen sein und total unabhängig und dafür auch immer das Risiko haben oder nicht, ne? Also es ist so beides total gerechtfertigt. Ich glaube, bei mir ist es das auf jeden Fall eine gute Voraussetzung gewesen, dass ich auf jeden Fall nicht zu durchdacht war oder zu verkopft, sage ich jetzt mal, war, sondern dass mir das schon auch zugefallen ist, ne? Also auch wenn es total viel Arbeit ist und total viel Arbeit war und ich wirklich unter Wasser war und auch lernen musste, um Hilfe zu bitten, auch lernen musste, abzugeben. Ich musste viel lernen, aber dass das erstmal so meine Veranlagung war, zu gründen, nicht zu verkauft zu sein und einfach volle Kanne rein, vielleicht ist das ein Charakterzug, was auf jeden Fall dazu beigetragen hat.
Ja, und halt in dem richtigen Moment zu sagen, ja, ich mache das, ich traue mich, diesen Schritt zu gehen.
Auf
und
jeden
dieser
Fall.
Nachfrage nachzugehen, anstatt aus Angst zu sagen, nee, ich mach's nicht, das ist mir zu gefährlich. Weil das hätte ja auch passiert.
Das kam aber gar nicht in Frage. Das war in keinster Sekunde, also es gab Überforderungen, es gab Momente, wo ich dachte so, wow, krass, ist mir viel zu viel. Und es gab es auf jeden Fall, aber es gab nie den Moment, wo ich gesagt habe, soll ich das jetzt weitermachen oder soll ich das abbrechen? Nee, es war immer, schon immer klar, diese Dampflokomotive, die will ich auf jeden Fall mit vielen Leuten auch zusammen, aber die wird jetzt, diese Fahrt wird gefahren.
Gab es denn jetzt abseits von dem Moment, wo ihr dann quasi immer hinterherrennen musstet, was ja quasi auch eher ein positiver Aspekt ist, weil man ja eine hohe Nachfrage hat, irgendwelche Sachen, Rückschläge, wo du gesagt hast, puh, das war irgendwie eine Talfahrt für uns oder da mussten wir durch, aber wir haben Folgendes draus gelernt?
Persönliche, ja, also ich würde schon sagen, dass Corona auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große Herausforderung war. Nicht nur persönlich natürlich, sondern eher beruflich, sich da neu zu finden, neu zu positionieren, neue Workflows und neue Kommunikationsarten und auch zu überlegen, was wird überhaupt alles kommuniziert und wie viel wird drauf, ne? Also wie viel wird abgegeben, wie viel wird weitergeführt. Also ich muss sagen, Corona ist auf jeden Fall einer der größten Changes gewesen. Ja, Challenges, ja.
Und halt auch gleichzeitig mit dem rückgehenden Bestellungen dann wahrscheinlich, oder?
Das kommt genau, ja und wie man sich da wieder von erholt, weil die Sommermonate sind eigentlich immer, spielen uns sehr zu und es war ja genau dann in den Sommermonaten und wie wir uns da anpassen auch und mit dem Stock umgehen, was schon bestellt war und so weiter. Das sind auf jeden Fall viele Knöpfe, wo wir dachten so, okay, welche drücken wir jetzt und wie spielen wir das? Wie spielen wir uns zu?
Ja. Ja, du hast ja auch gesagt, das ist gerade so ein Produkt, was dann auch auf Festivals und so stattfindet und das ist ja jetzt alles nicht mehr da.
Genau.
Musstet ihr denn generell, also am Anfang war klar, da war die Nachfrage da und hat euch eher überrannt. Ab welchem Moment habt ihr dann gemerkt, okay, es hilft doch aber auch, ein bisschen Marketing zu machen, vielleicht auf Instagram oder so. Also wo habt ihr da noch danach geholfen, obwohl die Nachfrage so hoch war oder lief euch das immer so ohne große Unterstützung zu?
Meinst du jetzt während Corona oder allgemein?
Nee, generell jetzt so in den ganzen letzten Jahren über.
Also Social Media ist auf jeden Fall eine große Plattform von Shushu schon immer gewesen, auch Ads da zu spielen. Das auch wieder mein Freund und seine Freunde, die haben damals eine Agentur gehabt und am Anfang haben die mich gefragt, ob die da ein bisschen ausprobieren können mit Shushu. Und ich, ehrlich gesagt, finde ich es bis heute sehr sehr verworrenes Labyrinth, was die ganzen Algorithmen und so weiter betrifft. Ich bin eher so Frontend und visuell und Brand. Und fand es aber cool und wollte es auch auf jeden Fall ausprobieren und muss sagen, dass es da auf jeden Fall auch auf viel Zustimmung gestoßen ist. Und ich glaube, Marketing war nie etwas, wo wir uns für entscheiden mussten, sondern es war immer klar, dass wir es machen. Auf welche Art und Weise auch immer. Also heutzutage ist es nun mal Social Media Ads oder Ads im Allgemeinen, auch Google. Aber es hat ziemlich schnell angefangen, dass wir das gemacht haben. Ab dem Moment, wo wir uns auch entschieden haben, mehr Stock da zu haben, als wir vielleicht an Nachfrage da haben. Weil ab dem Moment bist du ja auch in so einem Konflikt, dass du es ja auch verkaufen musst. Also fängst du an zu verkaufen, also Marketing zu machen, weil Marketing ist ja im Endeffekt Verkaufen.
Ja, klar. Also auf jeden Fall die Zielsetzung daraus, ja, logisch. Es gibt ja durchaus auch Marken, die sagen, nö, wir brauchen gar nicht groß Marketing machen, weil wir irgendwie so schon irgendwie eingerannt werden. Ja, deswegen dachte, wäre das vielleicht bei euch auch so gewesen. Also es geht nicht ohne Marketing.
Ich glaube, es spielt sich gegenseitig zu. Es würde auch bestimmt ohne Marketing gehen, aber nicht in der Dimension und in der Geschwindigkeit.
Ja. Und am Anfang hattet ihr vielleicht auch ja noch die Vorteile, dass ich stelle mir vor, dass irgendwelche Magazine, Frauenzeitschriften oder so auch über euer Produkt berichtet haben, von sich aus, weil es ein Modetrend ist.
Genau.
Kam da auch viel auf dich zu?
Total, genau. Also erstens war die Nachfrage da überhaupt, weil was ist das für ein Produkt und warum haben es jetzt alle an? Und es gab sehr viel Inbound-Anfragen. Also das fand ich schon auch krass, auch bei Wholesale, dass sehr viel reinkam und bis heute eigentlich sehr viel reinkommt und wir gar nicht so krass rausgehen müssen, sondern wir stehen da und wir arbeiten und wir tüffeln und verbessern uns und so weiter und freuen uns über das Interesse, ne? Also sei es an der Geschichte oder an dem Produkt. Ich habe das Gefühl, es gibt auch verschiedene Arten von Interessen. Oft ist es nur das Produkt und manchmal ist es auch die Geschichte von Shushu oder auch mich als Gründerin dahinter. Also das sind so verschiedene Art und Weisen, wie man das kommunizieren kann.
Noch zu deiner, du hattest ja schon am Anfang einen Shop. Warst du da direkt bei Shopify? Bist du da direkt gelandet oder wie kam das zustande?
Ja, ich bin lustigerweise direkt bei Shopify gelandet. Ich kannte es damals nicht und habe nach was gesucht, was für mich am wenigsten, also was heißt am wenigsten Arbeit im Sinne von am selbsterklärendsten ist. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und bin da ziemlich schnell drauf gekommen, ehrlich gesagt.
Auch über Empfehlungen dann und so.
Ja, aber jetzt gar nicht persönliche, weil ich kannte niemanden, der das benutzt hat. Es war einfach irgendwie so ein bisschen meine interne Internet-Recherche, sage ich jetzt mal. Und fand auch cool, dass ich da so mit Drag and Drop einfach meinen Shop gestalten konnte. Und ich finde es auch super, dass man heutzutage, ich meine, im Endeffekt war ich zu Hause und hatte Elternzeit. Das war ja mein erstes Kind. Und gut, im Wochenbett habe ich es nicht gemacht, aber so hab da die Zeit gehabt, mir damit was anzueignen, mir was selbst beizubringen. Und hab da gar nicht so groß gedacht damals. Im Endeffekt sind wir genau bei dem gleichen Account beim gleichen Shop, der natürlich jetzt ganz anders aussieht und auch im Backend ganz anders aufgestellt ist, aber von dem Kern her hat sich alles drumherum entwickelt, weiterentwickelt, aber es ist der gleiche.
Ja, das ist so, was ich hier jetzt öfter auch höre. Ich meine, dass die Leute sagen, das wächst einfach mit. Also gerade von dir aus jetzt, von den ersten Ketten, die du verkauft hast, bis hin zu dem großen Unternehmen mit 15 Mitarbeiterinnen und Tausenden von Bestellungen. Das ist, ihr musstet nicht jetzt irgendwie große Serverstrukturen umstellen oder so, sondern das ist dann mitgewachsen. Shopify hat euch da quasi alles geboten, was ihr gebraucht habt. Okay.
Ja, und es war auch am Anfang so, dass es auch, also es ist, glaube ich, bis heute noch so, aber da bin ich gar nicht mehr so im bürokratischen Ablauf dabei. Aber damals weiß ich noch, dass es für mich wichtig war, dass jetzt nicht fest ein Festbetrag ist, sondern dass es anhand dessen, was ich verkaufe, bezahle ich einen bestimmten Betrag und das fand ich irgendwie fair, weil ich war so, keine Ahnung, ob das hier funktioniert, was ich hier mache und ich will auch nicht Minus machen und das verstehe ich also.
Was würdest du dir denn selber jetzt raten, jetzt aus dem heutigen Stand, aus dem heutigen Wissensstand, den du hast, was würdest du dir raten jetzt so bei deinen ersten verkauften Ketten, die du da reinstellst, in dem Moment, wo du dich entscheidest, diese Handyketten in deinen Shop zu stellen, gibt es irgendwas, wo du sagst, das müsste ich wissen, das hätte ich wissen müssen?
Vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, ein bisschen mehr daran zu glauben, dass es sehr viel Potenzial hat. Mhm. Und nicht zu lange zu warten. Was heißt zu lange? Zu lange war es ja auch nicht. Es ist ja alles fein. Aber sich schon gut aufzustellen, wenn man selbst davon überzeugt ist. Weil ich war ja selbst davon überzeugt. Ich habe nur nicht so schnell erkannt, dass das wirklich ein Markt ist. Ich dachte, das ist ein Hype.
Das ist ja auch schwer, ja.
Ja, aber wenn ich mir das jetzt so als ins Ohr zwischen könnte und kurz ein 4 Jahre zurück rewinden würden, würde ich mir das gerne sagen.
Dass hey, ich, 2019 ja, haben das alle. Mach's gleich größer.
Genau, genau, ja. Oder ja.
Oder geh gleich international oder so.
Ja. Ja, damals hätte ich gar nicht das Budget gehabt, jemand anzustellen und so weiter. Also es war schon auch gut, dass es organisch passiert ist. Und ich finde es auch schön, dass wir keine Investoren haben. Und vielleicht, wenn ich jetzt mir selbst gerade ins Ohr gezwitschert hätte, hätte ich mir nämlich einen Investor geholt. Und das wäre gar nicht so schön, weil dann ist man auch nicht frei.
Ja, klar. Ich meine, klar, du hast natürlich die Freiheit jetzt gehabt, aber wenn du natürlich gleich größer eingestiegen wärst, hättest du auf jeden Fall Investoren oder so gebraucht. Und so konntet ihr das wahrscheinlich jetzt immer aus dem Cashflow dann betreiben, die Firma, oder?
Im Endeffekt, alles, was wir eingenommen haben von Tag 1, von der ersten Kette, habe ich die damals für 19 Euro verkauft. Habe wieder mit 19 Euro, bin zum Bastelladen gegangen und habe Sachen geholt. Also von der ersten Kette.
Da gab es eine Massage, das habe ich gehört.
Naja, von der ersten, wo ich Geld bekommen habe für. Ja. Also die allerersten waren natürlich nur Tauschgeschäfte.
Sehr schön. Gut, also wenn ihr auch da mal vorbeischauen wollt, XOU schreibt man das, zweimal XOU, shushu.com, da gibt's euren Shop, gibt sicherlich auch gerade sommerbedingt irgendwelche Sales und diese neuen modularen Produkte, von denen du erzählt hast, gell?
Genau.
Dann schaut da mal vorbei. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, deine Gründerin-Story zu hören. Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen und weiterhin sehr, sehr, sehr viel Erfolg. Aber ich glaube,
vielen Dank.
Der ist vorgeschrieben, glaube ich.
Vielen, vielen Dank, Manu, auch fürs Zuhören und an alle anderen da draußen auch. Tschüss. Tschüss, tschüss.
Das war's für heute. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könntet. Das hilft uns dabei, dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr selbst vielleicht mal einen Shop starten wollt, dann schaut vorbei auf shopify.de/kostenloser-test. Dort könnt ihr euren eigenen kostenlosen Shop starten und eine Testphase ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft auch bald zu Gast in diesem Podcast. Ich würde mich freuen. Viel Erfolg! Thank you.